Was macht Medizin und Forschung wirklich lebendig? Es sind nicht nur die Formeln im Labor oder die Studien auf dem Papier. Es sind die Menschen dahinter. Forscherinnen, die nach Lösungen suchen. Ärztinnen, die nicht Krankheiten behandeln, sondern den Menschen als Gesamtes sehen und gute Lebensmomente bewahren wollen. Und vor allem Betroffene. Der Vater, die Freundin. Menschen wie du und ich, deren Geschichten uns berühren und antreiben. Willkommen bei Wirkstoff Mensch, dem Podcast von Lilly. Hier hören wir zu, wir lernen und wir verstehen, was es heißt, wenn Wissenschaft auf Leben trifft. Mein Name ist Birgit Fenderl und dies ist unser Raum für Geschichten, die bewegen. Herzlich willkommen, geschätzte Hörerinnen und Hörer. Wie schön, dass ihr euch wieder für eine Folge von Wirkstoff Mensch entschieden habt. Der Wirkstoff Mensch, also unsere Kraft und unsere Fähigkeit, auch mit großen Gesundheitskrisen umzugehen, der ist riesengroß. Das haben wir hier schon in vielen Episoden eindrucksvoll gehört und auch erzählt bekommen. Und auch unser heutiger Gast hat mit großer persönlicher Kraft eine große gesundheitliche Krise überstanden. Heute blicken wir einmal mit ihm hinter seine Schlagzeilen. Hinter den Schlagzeilen, da heißt die Sendung, lieber Patrick Batschen, die du moderierst im ORF. Heute bist du unser Gast. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Hallo.
Unser Gast, das heißt der von vor allem Geschäftsführer von Lilly Österreich, Mario Haller.
Hallo, grüß euch.
Und mir, mein Name ist Birgit Fenderl. Ich stelle ein paar Fragen, begleite das Gespräch journalistisch. Und jetzt ist natürlich meine erste Frage an dich, lieber Patrick. Was machst du denn lieber? Fragen stellen oder Antworten geben?
Kann ich ganz einfach und schnell beantworten, lieber durch die Fragen stellen natürlich, weil da weiß man auch, worauf man sich einlässt, man bereitet sich vor und beim Fragen beantworten weiß man ja nie so genau, was auf einen zukommt, aber ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, heute wirst du antworten.
Ja, auf jeden Fall.
Dann fange ich gleich an. Du, Patrick, du sitzt halt da, strahlst, schaust super positiv, arbeitest viel, aber es gab dann doch diesen einen Moment in deinem Leben, wo du dann die Diagnose bekommen hast, Krebs. Wie erinnerst du dich an diesen Tag zurück?
Also ich glaube, das ist ein Tag oder ein Moment, den man einfach in seinem Leben, aus seinem Leben nicht streichen kann und nicht vergisst. Das ist jetzt über 6 Jahre, fast 7 Jahre schon her, wie ich die Diagnose bekommen habe. Und ich weiß ganz genau, ich bin ins Krankenhaus gefahren, weil ich eigentlich gedacht habe, man wird mir irgendwelche Medikamente geben, damit die geschwollenen Lymphknoten endlich weggehen, die ich seit ein paar Wochen hatte. Und dann am Ende dieses Tages sitzt man in einem schmucklosen Büro bei einem Oberonkologen, der einen ganz ernst anschaut und sagt, Herr Batschen, es tut mir leid, aber so wie es ausschaut, haben Sie eine Krebserkrankung. Und das ist ein Satz, wo man sich, ich war damals 36, sich denkt, dass man den nie hören wird. Oder wenn man vielleicht einmal 80 ist, also nichts gegen alle 80-jährigen Hörer jetzt, aber das war für mich so weit weg, eine Krebserkrankung. Das war wirklich sprichwörtlich, wie als hätte man mir den Boden unter den Füßen weggezogen.
Was ist da der erste Gedanke? Ist das Angst vor Tod ja. Oder Verschmerzen?
Das Erste, ich war auch wie aus der Pistole geschossen, habe ich den Arzt gefragt, muss ich sterben oder wann muss ich sterben? Das war mir sofort in meinem Kopf, weil ich mir gedacht habe, okay, Krebs, das bedeutet das Ende, das ist aus, vielleicht habe ich noch ein bisschen Zeit, aber das war aus. Und der Arzt hat dann aber zu mir gesagt, Sterben ist momentan, ein wichtiger Zusatz, absolut kein Thema. Und das hat mich schon ein bisschen beruhigt, wobei dieses momentan natürlich nach einem Aber geklungen hat und dieses Gespräch, muss ich sagen, war auch wirklich sehr, sehr toll. Also ich habe dann im Laufe meiner Rehas mit vielen Krebspatienten gesprochen, die beschrieben haben, dass dieses Diagnosegespräch für sie wahnsinnig schwierig war und fast ein bisschen ein Traumaerlebnis, weil es so schlecht geführt war. Aber ich hatte da wirklich Glück, weil mein Arzt hat das wirklich mit sehr viel Gefühl, sehr langsam mir alles erklärt. Und ich war ja allein in dem Zimmer. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich da so eine Diagnose bekomme. Insofern, ja, das Gespräch war dann gut, aber beunruhigend.
Das, was du hervorhebst, dieses Momentan, dass du dir gemerkt hast aus diesem ersten Gespräch, ich denke mal, das sind so Gespräche, da hört man wirklich auf jede Nuance, auf jeden Beistrich.
Total.
Weil man ja drauf lauert, sagt mir dir oder die jetzt die Wahrheit oder was steckt da in Klammern vielleicht noch dabei?
Vor allem, man interpretiert auch jeden Gesichtsausdruck. Ich weiß dann noch, bei den Nachuntersuchungen, wie der Krebs dann schon weg war, musste ich jetzt am Anfang vierteljährlich, dann halbjährlich und dann jährlich zur Kontrolle. Und ich kann mich erinnern, wenn ich in dieser CT-Röhre gelegen bin und dann rausgekommen bin, habe ich ganz genau in die Gesichter geschaut von diesen Menschen, die auf diesen Bildschirm schauen, weil ich mir gedacht habe, ich interpretiere da jetzt irgendwie, wie schauen die rein, schauen die ernst. Und dann hat ein Assistent dann einmal zu mir gesagt, ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag.
Mhm. Und ich habe gedacht,
um Gottes Willen, was meint der? Und in Wahrheit hat er nur gemeint, wegen der unangenehmen Untersuchung und nicht, weil da irgendwas auf diesem Bild zu sehen war. Und ich habe das dann meinem Onkologen auch einmal erzählt und der hat gesagt, weißt du, die reden über die Mittagspause, über einen Kaffee, das Letzte, worüber die reden, ist das Bild, weil das können die ja gar nicht beurteilen dort, das machen ja dann die Ärzte nachher. Aber man interpretiert wirklich alles und nichts hinein.
Ja. Naja, trotzdem ist dann doch irgendwie so ein Wort, wo man sofort irgendwie vielleicht einen Konnex hat, das ist was Schlechtes. Gibt es überhaupt so einen Satz oder ein Bild aus dieser damaligen Zeit, den du nie vergessen wirst, der sich bei dir eingebrannt hat?
Ja, also ich muss sagen, ich war ja in der Klinik Favoriten, muss ich sagen, ein tolles Krankenhaus mit tollem Pflegepersonal. Ich hatte auch wirklich ein Glück mit meinem Arzt, mit dem Herrn Dr. Kaufmann, mit dem sich mittlerweile wirklich eine Freundschaft entwickelt hat. Also wir treffen uns so alle paar Monate zum Essen. Aber ich hatte wirklich ein Erlebnis, das war am ersten Tag der Chemotherapie. Da stellt man sich ja noch nichts runter vor, man weiß ja nicht, wie fühlt sich das an. Ich habe gedacht, das ist eine Infusion, die man bekommt und dann ist es vorbei und dann wartet man halt ein paar Wochen und kriegt die nächste. Bei mir, ich hatte ja dieses Hodgkin-Lymphom, war das eine Abfolge von zig Infusionen, die in einem genauen Ablauf über 3 Tage gegangen sind und ich wusste ja nicht, wird mir schlecht, wie fühlt sich das an. Und dann war dieser Tag der ersten Chemotherapie und ich war natürlich fürchterlich aufgeregt. Ich hatte so einen Portacard eingesetzt bekommen, wo man dann die Infusionen direkt hineinbekommt. Und der Arzt, der dabei war, das war dann nicht mein Arzt, sondern ein Stationsarzt, schaut mich so an und sagt, so, jetzt geht's los und jetzt schauen wir, ob sie zu den 90% gehören, wo es wirkt oder zu den 10%, wo es nicht wirkt. Und da fällt einem wirklich alles runter. Also das war auch das einzige Mal, glaube ich, in dieser ganzen Zeit, wo ich geweint habe nachher, weil für mich das so realistisch wurde plötzlich, dass ich tatsächlich, wenn das nicht funktioniert, das nicht überleben werde. Und das war wirklich schier.
Mich erinnert das sehr, ich war da indirekt davon betroffen, als meine Mutter Krebs hatte und das ging nicht gut aus, es war nicht mehr sehr lang, aber auch welche Kommunikationen man da auch als engster Angehöriger mitmacht und wie man, so wie du sagst, darauf lauert und manchmal die Sensibilität fehlt, dass dann solche flapsigen Bemerkungen kommen, die für dich aber, wie diese 10%, die Welt zusammenbringen.
Total. Also ich glaube ja, im Nachhinein betrachtet, ich habe dann oft drüber nachgedacht, habe ich mir gedacht, der hat es wahrscheinlich nett gemeint, weil für einen Onkologen ist 90% wahrscheinlich mehr kann man sich nicht erwarten, dass man 90% gesund aus so einer Krebserkrankung wieder rausgeht. Aber für mich als jemand, der damit nichts zu tun hatte, waren halt die Möglichkeit, 10% daran jetzt zu sterben, war natürlich plötzlich ganz, ganz groß. Und ja, und ich glaube, sie machen sich einfach oft nicht so Gedanken und ich mache ihnen da gar keinen Vorwurf, weil es ist schon ein schwerer Job, wenn man jeden Tag mit so schwerkranken Patienten zu tun hat. Und ich kann mir vorstellen, dass man da auch einen gewissen schwarzen Humor braucht, dass man das einfach über und erlebt. Und ich kann mich erinnern, einmal ist auch ein Arzt, da war schon die 3. oder 4. Chemorunde vorbei, also es waren nach 3, 4 Monaten, ist zu mir ins Zimmer gekommen und gesagt, na Herr Batschen, heute schauen Sie ein bisschen blass aus. Und ich habe gesagt, okay, wirklich, so eine Überraschung. Komisch, weiß gar nicht warum. Also ja, die meinen es wahrscheinlich lustig.
Und wie ist da deiner Familie und deinen Freunden gegangen? Bist du eigentlich da gleich recht offensiv mit der Geschichte gekommen oder hast du am Anfang das für dich zurückgehalten, dass du ein
Nein, also privat habe ich das natürlich sofort geteilt mit meinem damaligen Lebenspartner, mit meiner Familie. Also das war überhaupt keine Frage und die haben mich auch wahnsinnig gut aufgefangen und waren wirklich für mich da, wobei es schwierig war, weil es war der Beginn der Corona-Zeit, 2020, wie das Ganze war. Das heißt, kein Besuch im Spital, dauernd testen, in Quarantäne gehen. Beruflich habe ich das zuerst sehr unter der Decke gehalten, weil mir es einfach unangenehm war. Und ich habe das immer so verglichen, das war so wie ein Schuldeingeständnis, obwohl man nichts falsch gemacht hat. Also es hat sich für mich damals, wenn ich gesagt habe, ich habe Krebs, hat sich das so angefühlt, wie als hätte ich irgendwas falsch gemacht. Und das wollte ich irgendwie mit meinem beruflichen Umfeld nicht teilen damals.
Und hast du das Gefühl gehabt, dass die Menschen dann anders mit dir umgegangen sind? Also wir haben einmal mit der Frau Dr. Kotolski sprechen können. Das war sehr spannend. Sie haben gesagt, viele haben sich sogar schwer getan, sie nicht jetzt anders zu sehen, sondern ganz normal, wie mit jedem anderen auch weiter zu plaudern.
Na, ich habe festgestellt, es gibt so unterschiedliche Menschen, also unterschiedliche Art und Weisen, wie man damit umgeht. Es gab welche gegeben, die waren ganz offen damit, die wollten auch viel wissen. Also die haben dann gefragt, wie geht's dir damit und wie läuft's und so. Dann waren Leute, die, habe ich das Gefühl gehabt, wollten gar nicht damit in Berührung kommen, weil sie sich selbst abgrenzen wollten damit. Weil ich habe so das Gefühl gehabt, das ist wie wenn man im Fernsehen einen Bericht über Krebs sieht und man schaltet weg, weil man will damit nichts zu tun haben. War das so ähnlich auch. Es ist ganz unterschiedlich und auch so manche gut gemeinten Nachrichten haben mich sehr getroffen. Es war eine Freundin zum Beispiel, die hat das erfahren und die hat dann geschrieben, lieber Patrick, ich wünsche dir ganz viel Kraft auf diesem schweren Weg und dass du auch einmal dazwischen lachen kannst. Also das hat sich so angefühlt, als wäre ich schon tot, also wie so ein Nachruf oder eine Pate. Und ich habe das in dem Moment sehr, wie soll ich sagen, sehr ungut aufgenommen, aber im Nachhinein, wie ich dann drüber nachgedacht habe, die hat es auch nur gut gemeint. Ich wüsste, glaube ich, schon, was ich jemandem schreibe, aber ich glaube nicht, dass jemand, der diese Krankheit oder so eine schwere Zeit nicht durchgemacht hat, das wirklich böse meint.
Es ist wahrscheinlich eine Diagnose, die alle verunsichert, auch die nicht direkt davon betroffen sind, weil wie geht man jetzt mit jemandem um? Was sind die richtigen Worte, um Mut zu machen, so wie du es gerade schilderst? Da geht es halt einfach an die Grundsubstanz.
Total, total. Ja, und das macht einem auch die eigene Endlichkeit so deutlich, weil ich war damals 36, also sehr, sehr jung für einen Krebspatienten. Und mein Umfeld ist natürlich im gleichen Alter, also die waren alle so zwischen 30 und 45. Und wenn dann einer aus ihrer Mitte plötzlich so schwer krank ist, macht das ja auch was mit einem selber. Wenn man sich denkt, okay, wenn es den Batschen trifft oder den Patrick, dann kann mir das ja auch passieren.
Ja.
Und ich glaube, das ist was, mit dem man erst umgehen lernen muss.
Das macht es greifbarer natürlich. Aber weil du vorher gesagt hast, du wüsstest, was du schreibst, was wäre denn so ein bisschen dein Rat für jemanden, der in so einem Umfeld ist, wo man sagt, einen guten Freund, einen Lebenspartner, der die Diagnose bekommt, wie würdest du sagen, also was ist das Beste?
Ich habe ja seitdem auch einige Freunde oder Bekannte sozusagen, die nach mir erkrankt sind. Und ich schreibe dann immer, ich wünsche dir alles Gute beim wieder gesund werden. Weil ich finde, das ist so ein positiver Grundtenor in dieser Botschaft, auch wenn es vielleicht nicht immer dann so wird, dass jemand gesund wird, aber der Weg dorthin, den versucht jeder zu bestreiten. Und ich finde, das ist so eine Formulierung, über die hätte ich mich gefreut, weil ich mir denke, das macht irgendwie Mut in dieser Situation, in der alles so schwierig und schwer ist. Und wenn ich dann auch noch höre, ich wünsche dir viel Kraft und hoffentlich kannst du auch einmal ein bisschen lächeln dazwischen. Also ich weiß eh selber, dass es schwer ist. Also das braucht man dann nicht noch wer von außen sagen.
Weil du das auch so beschreibst, jetzt ist man Journalist und recherchieren ist ja quasi dein Beruf oder dein täglich Brot. Wie sehr geht man dann selber mit so einer Diagnose ins Detail? Verlässt man sich da auf seinen behandelten Arzt oder beginnt man dann selber zu recherchieren, so wie du es auch schilderst, vielleicht dann mehr rein zu interpretieren, was man liest, weil man nicht alles ist ja immer gut beschrieben oder auch wahr schlussendlich.
Also das hat sich ein bisschen gewandelt. Also bevor ich die Diagnose bekommen habe, habe ich wahnsinnig viel recherchiert und gegoogelt und habe mir angeschaut, was können geschwollene Lymphknoten alles bedeuten. Und dann hatte ich so eine Differentialdiagnose gefunden im Internet, den sogenannten Alkoholschmerz. Also das ist, wenn die Lymphknoten, die Betroffenen von diesem Hodgkin-Lymphom wehtun beim Alkoholtrinken. Und dann habe ich mir so ein bisschen zurückgedacht und bin draufgekommen, dass ich tatsächlich im letzten halben, dreiviertel Jahr vor der Diagnose jedes Mal, wenn ich auch nur einen kleinen Schluck Alkohol getrunken habe, so einen Druck auf der Brust gespürt habe. Und habe mir gedacht, okay, das könnte zusammenpassen. Und dann habe ich gegoogelt und habe gesehen, Hodgkin-Lymphom, das ist noch das Beste unter den schlechteren. Und ich weiß noch, wie dann dieses Diagnosegespräch war, quasi eine Woche später, da war dann Biopsie und dann wird das alles untersucht und dann war ein Anruf, wo es dann darum gegangen ist, was für einen Krebs haben Sie genau, und der hat mich angerufen und er hat gesagt, ja, es tut mir leid, also es hat sich bestätigt, Sie haben Krebs, und ich habe dann gesagt, ist es ein Hodgkin, und er sagt ja, und ich habe gesagt, yes, also ich habe mich richtig gefreut, weil ich mir gedacht habe, okay, zumindest ist es das, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich dann zum ersten Mal diesen Arztbrief gelesen habe, wo dann drin gestanden ist, was für ein Bulk da in meiner Brust ist, also der Tumor und welche Körperteile alle betroffen sind, und habe ich mir das verboten. Ich habe dann gesagt, okay, ich bin jetzt bei diesen Ärzten, denen vertraue ich, ich mache das, was die sagen. Alles andere würde mich nur wahnsinnig machen, und ab dem Zeitpunkt habe ich auch nichts mehr gegoogelt.
Das heißt, du hast vollkommen auch vertraut in diese Therapie, weil man hört ja auch oft so einen aktiven Patientinnen oder was auch immer, oder Leuten, die dann einfach auch nochmal schauen, und es kann ja manchmal sogar auch gut sein, wenn du selbst noch auf Dinge drauf kommst, aber das hat dich zu sehr belastet, dich da so einzumengen, und hast gesagt, okay, der Arzt oder die Ärzte werden schon wissen, was sie tun.
Vor allem, ich glaube, das ist vor allem bei Patienten, wo die Aussichten nicht so gut sind, da würde ich mir wahrscheinlich auch eine zweite oder dritte Meinung holen, aber nachdem man mir gesagt hat, okay, zu 90% gehen sie da gesund wieder raus, sie machen jetzt dieses halbe Jahr diese Chemotherapie, das wird anstrengend und zach, aber wenn sie das gut mitmachen, dann werden sie da mit großer Wahrscheinlichkeit wieder gut rauskommen. Habe ich mir gedacht, das klingt eigentlich nach einem guten Plan, das machen wir. Und deshalb habe ich ab dem Zeitpunkt auch nichts mehr recherchiert. Und das Lustige ist, ich war ja früher ein totaler Hypochonder, und dieses Hypochondertum hat mich auch in Wahrheit gerettet, weil wäre ich nicht so hartnäckig geblieben, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Also es hat ja eine Zeit lang gedauert, bis die Diagnose gestellt wurde, wäre ich wahrscheinlich heute gar nicht mehr am Leben. Aber dieses Hypochondertum habe ich mir abgelegt. Also ich bin wirklich, also ich denke mir jetzt, viel Schlimmeres kann mir nicht passieren. Also es hat mich auch in gewisser Weise ein bisschen befreit davon.
Das ist lustig, weil das ist eine Frage, die ich mir im Vorfeld überlegt habe oder gedacht habe. Gibt es irgendetwas, was du aus dieser Krankheit auch mitnimmst? Und wärst du dann das, dass du dieses Verlieren des Hypochondertums?
Eines davon. Also ich habe ganz vieles mitgenommen. Also ich sage immer, es gibt einen Patrick von vor der Krankheit und einen Patrick von danach. Also ich bin einfach nicht mehr derselbe Mensch. Es hat sich in meinen Grundfesten ganz vieles verändert. Also der Blick aufs Leben, meine beruflichen Zugänge, wie ich Dinge artikuliere, die ich möchte oder die ich nicht möchte. Also ich war früher, glaube ich, wesentlich angepasster und wesentlich handzahmer, als ich jetzt bin, weil man damals immer geglaubt hat, okay, das ist alles unendlich und man hat ewig Zeit und ich weiß einfach, oder ich habe es mitbekommen, man hat nicht ewig Zeit und deshalb bin ich einfach in vielen Dingen viel direkter und das Leben ist wesentlich angenehmer mit dieser Art und Weise, muss ich sagen, als wenn man viele Dinge immer für die anderen tut und zuletzt dann auf sich schaut.
Ich möchte gerne da einhaken, wo du gesagt hast, du bist zu hartnäckig geblieben, bis zur Diagnose möglicherweise wärst du sonst nicht mehr da. Mhm. Das heißt, du bist ein bisschen abgeschasselt worden am Anfang auch mit deinen Problemen?
Das kann man so sagen. Also es hat begonnen im Herbst 2019 und ich war einfach extrem müde und schlapp und habe halt gedacht, okay, das ist halt beginnende Winterdepression, ist halt so wenig Sonne, man ist halt nicht so fit. Und zeitgleich hat begonnen so ein kleiner geschwollener Lymphknoten am Hals und ich habe das nie, also auch wenn ich verkühlt bin und so, ich hatte das nie und bin sofort zum Arzt gerannt, zur praktischen Ärztin und der hat sich das angeschaut und hat gesagt, naja, waren Sie mal verkühlt? Sag ich, ja, wie jeder im Herbst. Sagt, na, keine Sorge, das kommt von dort. Und dann habe ich ein bisschen gewartet ein paar Wochen und das ist nicht weggegangen. Und dann war ich schlussendlich also bei einem HNO-Arzt, beim Ultraschall, im Krankenhaus, Blutabnahme, also alles wirklich gemacht und man hat mir dann gesagt, einen Tag vor Silvester, war ich beim Ultraschall im Krankenhaus und dem gesagt, na, das sind nur reaktive Lymphknoten, machen Sie sich keine Sorgen, Sie sind bumperl gesund, das dauert manchmal Monate, bis die sich zurückentwickeln. Und dann war ich in Thailand auf Urlaub im Jänner und haben mir gedacht, Sommer, Sonne, das wird sozusagen helfen und in Wahrheit ist es nur schlimmer geworden. Also ich war dann wirklich extrem müde, ich bin eigentlich sehr sportlich, habe dann keinen Sport mehr machen können, weil ich einfach sehr schlapp war. Und habe gewusst, ich muss irgendwas tun, aber ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich war bei 5 Ärzten, ich war beim Blutabnehmen, ich war beim Ultraschall. Mir ist mir sogar mit einer Sonde durch die Nase in den Hals gefahren. Und das ist, also alle haben gesagt, das ist alles in Ordnung. Und dann hat eine Freundin von mir, die ist Pressesprecherin beim Gesundheitsverbund, die habe ich dann angerufen und gesagt, du, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Hast du noch einen Tipp? Und die hat mich dann ins Kaiser-Franz-Josef-Spital, damals noch, jetzt Klinik-Favoriten, gebracht. Und dort hat wieder ein Ultraschall stattgefunden, 5 Wochen nach dem anderen. Und die haben das sofort erkannt in der Sekunde und haben gewusst, da stimmt was nicht. Und wie dann die ganze Therapie vorbei war, habe ich meinen Arzt gefragt, wie lange das eigentlich noch gegangen wäre, wenn ich nicht gekommen wäre in dem Februar. Hat er gesagt, 6 Wochen. Dann wäre ich gestorben.
Entsetzlich. Mhm.
Und wie würdest du, wenn du auf das zurückblickst, was du so erlebt hast, resümieren? Siehst du da Fehler im System oder was wäre so dein...
Ich glaube, Ärzte, und da mache ich ihnen gar keinen Vorwurf, haben einfach viel zu wenig Zeit für den Patienten. Da geht es darum, schnell, man muss den Nächsten dran nehmen. Und ich habe mir dann immer gedacht, die Birgit wird es wissen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wird man sowieso immer speziell behandelt beim Arzt. Also es ist einfach, die Leute haben einfach ein bisschen eine Ehrfurcht davor, dass man prominent ist und dann wird man eh nett behandelt. Und ich habe mir gedacht, wenn nicht einmal ich genau untersucht werde und mit so einer schweren Krankheit einfach nach Hause geschickt werde, 4-mal, wie geht's dann damit sie dann aus der Dreierstiegen im Gemeindebau? Ja. Die wird dann wahrscheinlich überhaupt nicht angeschaut. Und ich habe dann auch ein sehr langes Mail geschrieben an dieses Krankenhaus, wo ich zum Ultraschall war, das war ein Privatkrankenhaus und die konnten sich das überhaupt nicht erklären und sind aus allen Wolken gefallen und haben gesagt, der Chef persönlich hat mich damals geschallt und ich habe dann gesagt, bitte nur fürs Nächste, falls mal wieder jemand kommt, vielleicht schicken sie den nicht nach Hause und sagen, er ist bumperl gesund, sondern sagen sie ihm, lassen Sie sich das untersuchen.
Das ist die Schlussfolgerung für einen selbst, ist einfach auch, man spürt
total.
Was, da ist irgendwas grundsätzlich nicht so gut. Dem nachgehen, auch wenn möglicherweise man die sozusagen professionelle Rückmeldung kriegt, in dem Fall eben von Ärztinnen, das passt eh, wenn ich merke, es passt nicht.
Genau,
nicht
ich habe auch gespürt, es stimmt was mit mir nicht und das kann einem auch kein Arzt abstreiten oder abnehmen auch. Also wenn ich weiß, ich fühle mich nicht so, wie ich mich normalerweise fühle in meinem Körper, da ist irgendwas massiv aus dem Lot geraten, dann bitte drauf hören und bitte hartnäckig bleiben, weil mir hat es mein Leben gerettet. Ich habe jetzt eine ganz normale Lebenserwartung, wie als wäre nichts gewesen. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich jetzt nicht mehr da und wäre mit 36 Jahren gestorben. Also insofern, ja, dranbleiben.
Mhm. Du hast ein Buch auch draus gemacht. Ist das auch mit ein Grund, eben auch, weil du deine Geschichte doch einer breiten Öffentlichkeit teilst, um all diese Geschichten, die du jetzt da auch gesagt hast, weiterzugeben?
Das war nicht der ursprüngliche Grund. Also der ursprüngliche Grund war, dass Corona war und ich sehr viel Zeit allein im Krankenhaus verbracht habe. Also es durfte mich niemand besuchen. Ich war dort isoliert. Die Krankenschwestern durften auch nur mit Vollkörperschutzanzug zu mir kommen. Das heißt, ich war sehr viel alleine und habe einfach dann begonnen zu schreiben, weil es ist, was ich kann und was ich mag. Und
als Therapie auch?
Als Therapie, eigentlich als Tagebuch. Also ich habe begonnen so aufzuschreiben, was in meiner Welt passiert, aber auch zeitgleich in der großen Welt, weil da waren ja jeden Tag die Pressekonferenzen und Hiobsbotschaften, noch ein Lockdown und wie viele Leute in Bergamo sterben. Und also wir können uns alle erinnern, es war ja furchtbar. Und habe das eigentlich aufgeschrieben und mein Arzt hat mich dann irgendwann nach Monaten gefragt, was ich da eigentlich schreibe. Und dann habe ich ihm das erklärt und habe gesagt, so und so. Und dann hat er mich gefragt, ob er das einmal lesen darf. Und ich habe gesagt, na gut, er kennt eh alle meine Geschichten und Geheimnisse, also kann er das ruhig lesen. Und dann hat er mir das nach ein paar Tagen zurückgegeben und hat gesagt, Herr Batschen, ich glaube, Sie würden vielen Leuten sehr viel Mut machen, wenn Sie das veröffentlichen würden. Und ich war da total dagegen. Also ich habe gesagt, sicher nicht, das geht keinen was an, das ist meine private Geschichte, die teile ich sicher mit niemandem. Und das war auch dann so. Und dann war schon ein halbes Jahr, nachdem ich wieder gesund war, war ich bei der Nachkontrolle und er hat mich dann wieder darauf angesprochen und hat gesagt, na, haben Sie noch weitergeschrieben? Und ich habe gesagt, ja. Und er hat gesagt, na, haben Sie sich das überlegt? Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich, warum nicht? Und habe das einem Verlag vorgeschlagen und der hat das sofort genommen. Und ich bekomme wirklich bis heute, und das ist über 5 Jahre her, dass das Buch draußen ist, immer noch regelmäßig Mails von Patienten, von Leuten, deren Kinder Patienten sind oder Angehörige, die mir sagen, danke, dass Sie das geschrieben haben. Ich sehe Sie jeden Tag im Fernsehen und ich sehe, wie fröhlich Sie wieder ausschauen. Und das ist so für mich mein Ziel, dass ich da auch wieder hinkomme. Und dann habe ich mir gedacht, schau, wenn das einem nur geholfen hat, hat es sich schon ausgezahlt.
Das ist so schön. Aber das macht schon was mit einem, oder? Wenn dann so viele Leute schreiben und
extrem,
und das sagen.
Also extrem. Das erst gestern oder vorgestern habe ich eine Aufzeichnung gehabt für meine Sendung hinter den Schlagzeilen und es ist eine Backstage-Gruppe durchgekommen, eine Schulklasse mit Lehrerin und die Lehrerin hat mir zugegriffen, ich habe ihr Buch gelesen. Und ich habe gesagt, welches? Ja. Das Krebsbuch. Das ist so super. Danke, dass Sie das geschrieben haben. Und das ist schon wirklich einfach ein schönes Feedback, weil ich mir denke, ich habe sehr viel von mir hergegeben in dem Buch und es ist schön, wenn man da ein bisschen was zurückbekommt.
Wann war eigentlich so der Moment, wo du für dich das Gefühl hast, jetzt kriege ich es in den Griff, jetzt wird es wieder und ich wäre wieder gesund quasi?
Also jetzt kriege ich es in den Griff. Also ich habe so das Gefühl gehabt, wie die Therapie begonnen hat, wie ich endlich einen Plan gehabt habe, was man tun kann gegen das, was da in meinem Körper passiert. Eben gegen dieses Gefühl, das ich hatte, da stimmt was nicht und ich fühle mich nicht mehr so, wie ich mich fühle. Ist es mir eigentlich schlagartig auch psychisch besser gegangen. Also davor war ich wirklich psychisch ziemlich am Rand oder wie sagt man, also im Eck, weil ich einfach so überfordert war mit diesem, alle sagen mir, ich bin gesund, aber ich weiß, ich bin nicht gesund. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich diesen Plan hatte, so und so schaut das jetzt aus, wir machen jetzt die Therapien, ist es mir schlagartig besser gegangen. Und das Gefühl, jetzt werde ich wieder gesund, hatte ich das erste Mal nach 2 Chemotherapierunden, wird dann so ein Kontroll-PET-CT gemacht, wo dann geschaut wird, wie der Tumor schon geschrumpft ist. Und das war ich, glaube ich, am allernervösesten in dieser ganzen Zeit, der Tag, wo dann diese Untersuchung war und wo ich dann im Zimmer wart, bis der Arzt reinkommt. Und er hat dann gesagt, ja, Sie haben 98 von 100 Punkten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, oh, das hört sich gut an. Sagt dann, ja, es ist massiv, massiv geschrumpft. Der Arzt hat mir dann nachher gesagt, eigentlich waren es nur 80 Punkte, aber er hat gemerkt, ich brauche ein bisschen eine Aufmunterung. Das war der 98 gesagt. Hat mir gut getan, weil ab dem Zeitpunkt habe ich dann gewusst, okay, es wirkt, es zahlt sich aus, was ich da mache und wenn alles gut geht, ist es dann im Sommer vorbei.
Du hast die psychische Komponente angesprochen, die ist ja bei dir auch schon ein paar Mal vorgekommen, auch noch mit diesen total verschärften Lockdown-Bedingungen, also wo du wirklich, du sagst, die waren sogar verhüllt, wenn sie zu dir hinein haben dürfen oder deine liebsten Menschen durften dich nicht betreffen. Hast du da irgendwas für dich entwickelt, innerlich außer diesem Schreiben, was dich psychisch stark gehalten hat? Weil das kann einen ja auch richtig fertig machen, so
eine Situation. Das stimmt. Also ich muss sagen, Netflix hat mir sehr geholfen. Ich habe binge-gewatcht ohne Ende am Laptop.
Du kennst alle Serien aus der
Zeit. Ich kenne alle, also Haus des Geldes habe ich mir 3-mal angeschaut zum Beispiel. Das war meine Krankenhausserie. Aber ich habe dann auch versucht ein bisschen, und ich bin halt so ein Grund, positiv oder optimistischer Mensch und ich habe dann versucht, so die positiven Dinge zu finden und zu suchen und habe sie auch gefunden. Zum Beispiel, dass in dieser Zeit ja nichts stattgefunden hat. Das heißt, auch meine Freunde konnten sich nicht treffen.
Du hast nichts versäumt.
Genau. Es hat keine Grillfeste gegeben, es hat keine Afterwork-Einladungen gegeben. Also es war sowieso alles auf Stillstand. Jeder musste Maske tragen, die ich sowieso hätte tragen müssen. Jeder hat seine Hände desinfiziert. Ich habe von Desinfektionsmittel quasi gelebt in der Zeit. Also habe ich mir versucht einzureden, auch ziemlich erfolgreich, die ganze Welt solidarisiert sich ein bisschen mit mir gerade. Mhm. Also all die Maßnahmen, die mich getroffen haben, haben plötzlich jeden und jede getroffen. Und das war ein bisschen tröstlich, weil dann habe ich mir gedacht, schau, vielleicht war es gar nicht so eine schlechte Zeit für diese Krankheit.
Bist du an sich ein Mensch, der so optimistisch durchs Leben geht? Oder hat dich dann, weil von manchen hört man ja auch, dass sie dann die Krise auf einmal so stark macht, wo sie gedacht haben, ich bin eigentlich gar nicht so stark, aber mit sowas doch Großem konfrontiert, dass man auf einmal Kräfte auch psychisch in sich entdeckt, die man gar noch nicht kennt?
Na, ich bin schon grundlegend ein positiver und optimistischer Mensch, aber ich habe schon gemerkt, dass so eine Herkulesaufgabe wie die Bewältigung so einer Krankheit einen schon noch einmal stärker macht. Also auch meine Eltern haben zu mir gesagt, ich habe kein einziges Mal geraunzt oder irgendwie kein einziges Mal gesagt, gelitten oder gesagt, es tut weh oder es ist anstrengend, sondern ich bin da einfach durchspaziert wie durch einen Marathon oder eigentlich durchgelaufen und habe das einfach über mich ergehen lassen und versucht, das Beste daraus zu machen. Also ich glaube schon, dass so eine Krise schon noch einmal Kräfte mobilisiert und noch einmal einen noch stärker macht, als man ohnehin schon ist.
Wirkstoff Mensch, oder? Ich wollte es gerade sagen, da schließt sich ein bisschen der Kreis auch zum Podcast, weil wir ja auch, glaube ich, in der ersten Folge gesagt haben, wir wollen ein bisschen weg von Messdaten, was Medikamente so können, mehr zu dem, was da, wie wirksam der Wirkstoff Mensch ist. Und du würdest sagen, das ist schon ein ganz wichtiger Faktor, auch
extrem,
zum Gesundwerden.
Extrem. Also die eigenen Kräfte, die man da mobilisiert in so einer Zeit, das ist ungeahnt. Also und ich weiß ja selber, ich meine, wir kennen alle so einen Männerschnupfen, wenn man mal krank zu Hause liegt und sich fürchterlich selbst leid tut. Nein, niemand wahrscheinlich, auch von den Hörern nicht. Wenn man sich fürchterlich selber leid tut und glaubt, man ist gerade der ärmste Mensch auf der Welt, wenn man Schnupfen hat oder Halsweh, das ist dann weg plötzlich. Also da ist man dann plötzlich wirklich wie ausgetauscht und macht das einfach und vertraut auch auf seinen Körper. Und das war auch für mich die größte Aufgabe, das Selbstbewusstsein oder das Selbstvertrauen in meinen Körper zurückzugewinnen. Weil der lässt einen plötzlich so im Stich und man muss dann erst wieder Schritt für Schritt, und es hat auch noch Monate danach gedauert, erst wieder sozusagen sich diesen Körper zurückerobern und sagen, ich kann wieder Sport machen, ich kann wieder tauchen, was auch immer machen, ohne dass ich Einschränkungen habe.
Jetzt ist die mentale Stärke natürlich wichtig. Aber du sitzt hier dem Geschäftsführer einer großen Pharmafirma gegenüber. Natürlich ist auch wichtig, was es gibt an Medikamenten. Es wird immer wieder, heute habe ich es gerade wieder irgendwo gelesen, wird wieder über eine neue Impfung gegen Krebs auch ein bisschen medial spekuliert. Wir Medien sind ja da oft auch ein bisschen spekulativ am Weg. Aber wie wichtig war das für dich, da auch zu sehen, okay, da gibt es auch eine Kraft irgendwie, die ist da dahinter, dass da Dinge entstehen, damit ich überleben kann in deinem Fall?
Das war besonders beeindruckend, weil ich habe mich da sehr interessiert, dann auch dafür im Krankenhaus, weil ich das ganz spannend gefunden habe, diese Chemotherapien, die werden in einer eigenen Hexenküche sozusagen angerührt, jeden Tag frisch, wo das genau abgestimmt auf den Patienten nach Gewicht und Alter und Krankheit, und dann kommen diese bunten Beutel jeden Tag geliefert. Also mich hat das wahnsinnig fasziniert, dem zuzuschauen. Und ich habe dann auch immer viel gefragt, die Schwestern und die Ärzte. Und dann hat man mir gesagt, dass die Therapie gegen Hodgkin, die ich hatte, das ist ein sogenanntes Bier-Kopf-Regime nennt sich das, dass das schon relativ alt ist. Also das hat man schon sehr, sehr lange. Man hat noch nichts Besseres gefunden. Aber der große Vorteil in der Jetztzeit ist, man hat mir gesagt, früher musste man die Patienten teilweise in den künstlichen Tiefschlaf legen, damit sie diese Therapien verkraften, weil die so hart sind, dass die Leute sich also von oben bis unten halt anspeiben oder dass die so Angst überhaupt schon gehabt haben, ins Krankenhaus zu gehen, um diese Therapien zu bekommen. Aber mittlerweile gibt es so gute Begleitmedikation, die man vorher bekommt. Ich muss sagen, ich habe in diesem halben Jahr mich kein einziges Mal übergeben. Also das ist für mich eine Mehr. Ich habe jetzt zwar die größte Angst für mich, dass ich jeden Tag über dem Kübel hänge. Mir war ein bisschen übel, das schon. Und man dunst natürlich auf durch das Cortison und der Körper verändert sich natürlich in der Zeit, die Haare fallen aus, die Augenbrauen, alles ist weg. Aber so richtig schlecht ist mir eigentlich nicht gegangen. Außer am Anfang war ich sehr müde nach der ersten, es war so ein bisschen ein Fatigue-Syndrom, das war dann aber wieder weg. Aber ich bin sehr, sehr dankbar für diese Begleitmedikation, die einen das wirklich erträglich machen lässt.
Du hast es ja auch angesprochen, oft wird ja natürlich auch über Impfungen gesprochen. Ist das etwas, was bei dir auch irgendwie Gedanken haben, warum hat es keine Impfung eigentlich gegeben oder hoffentlich gibt es das bald, dass man mehr oder weniger das überhaupt nicht mehr bekommen kann?
Also ich bin froh, dass es die Corona-Impfung noch nicht gab, weil ich möchte nicht wissen, wie oft ich mir anhören hätte können, den Krebs hast wegen der Impfung bekommen. Also da war ich wirklich im Nachhinein froh, dass sich das zeitlich nicht ausgegangen ist. Natürlich, ich würde mich sofort impfen lassen gegen Krebs. Bin ich traurig, dass es das noch nicht gibt? Sicher, ja. Also, aber ich denke mal dann auf der anderen Seite, ich freue mich, wenn es soweit ist und wenn es wirklich zumindest gegen einige Krebsarten einen Impfstoff gibt. Und ich wäre der Erste, der sich impfen lässt dagegen.
Verfolgst du das jetzt mehr, vielleicht das natürlich journalistisch auch, aber mehr, weil du einfach zu dem Thema einen anderen Zugang hast?
Also ich bin schon hellhöriger bei solchen Dingen. Also früher war ich so einer, der eben weggeschaltet hat im Fernseher, wenn ein Beitrag über Krebs war. Jetzt schaue ich hin und bin auch immer wieder eingeladen zu Vorträgen oder Impulsreferaten zu dem Thema, bin auch in der Krebshilfe gut vernetzt. Weil mir das einfach wichtig ist, mich da auszutauschen, noch mit anderen, gerade mit anderen jungen Betroffenen, weil in meinem Krankenhaus waren, während ich dort war, hauptsächlich ältere Menschen. Ja. Und das ist was ganz anderes. Natürlich haben die ihre eigene Lebensrealität und ihre eigene Lebenswelt. Und ich habe dann erst eigentlich auf Reha, auf onkologischer Reha, wirklich so Gleichgesinnte getroffen, die jünger oder gleich alt waren wie ich und Ähnliches durchgemacht haben, wo man sich dann wirklich so ein bisschen auf Augenhöhe austauschen kann. Und das tut sehr gut nach wie vor.
Ja, ich meine, was ich halt auch immer bei dem Thema erlebe, ist, dass natürlich halt die unterschiedlichen Krebsarten, das ist ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also ich sage, wir haben, so wie du auch gesprochen hast, natürlich Krebsarten, wo man sehr gute Prognosen hat und andere, wo man vielleicht noch am Anfang steht. Aber so wie du es auch schilderst, ich glaube, es ist so ein bisschen eine Evolution. Also es wird mit jedem Zyklus sehen wir, dass es besser wird, dass man was Neues entdeckt und da wirklich wieder ein Schritt vorankommt. Aber
ja, und ich glaube, es hat auch ein bisschen dieses Stigma verloren langsam, das Thema Krebs, weil mittlerweile ist es ja wirklich eine Volkskrankheit geworden. Also es gibt kaum jemanden, der niemanden kennt in seinem Umfeld, der Krebs hat oder hatte. Insofern, glaube ich, ist das auch wichtig, ein Schritt dazu, das entzutabuisieren, weil so wie ich mir am Anfang gedacht habe, um Gottes Willen, ich darf das keinem sagen, weil das ist ein Schuldeingeständnis. Ich glaube, dass das langsam aber sicher immer weniger wird, weil es einfach sehr, sehr viele Leute leider betrifft.
Aber dass es Therapien gibt, dass man damit auch arbeiten kann und dass man leben kann und dass es Gott sei Dank zunehmend kein Todesurteil mehr ist. Ne?
So ist es. Und das war ja für mich auch eine Rückmeldung, die ich bekommen habe vom Buch, dass viele Leute gesagt haben, man hört von Prominenten immer nur, wenn sie Krebs hatten, wenn sie gestorben sind. Ja. Wenn dann irgendwo steht, nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben, aber die wenigsten. Und ich habe mittlerweile auch einige Prominente kennengelernt, die halt nicht gern offen drüber sprechen, was natürlich auch völlig okay ist, aber die auch Krebs hatten und auch wieder gesund geworden sind. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die mit Krebs entweder chronifiziert gut leben können oder überhaupt geheilt werden, so wie ich. Von denen hört man halt nur weniger, weil wenn das Kapitel abgeschlossen ist, redet man halt dann nicht mehr so gern drüber, weil es nicht die schönste Zeit im eigenen Leben war.
Jetzt muss ich noch einmal nachhaken, weil das du schon zweimal jetzt auch gesagt hast, du hattest Schuldgefühle, weil du Krebsdiagnose bekommen hast. Was meinst du mit, du hattest Schuldgefühle?
Nein, es war nicht richtig Schuldgefühle, aber es hat sich angefühlt wie ein Schuldeingeständnis. Es war so, wie wenn man was falsch gemacht hätte, dass ich sage, ich habe Krebs. Also man kann ja nichts dafür, so wie man sich nicht aussucht, ob man Migräne hat oder ob man Bluthochdruck hat, sucht man sich auch nicht aus, dass man Krebs hat. Aber es hat sich so, ich kann es gar nicht so beschreiben, es sind keine wirklichen Schuldgefühle gewesen. Es hat sich nur so angefühlt, wie als hätte ich irgendwas falsch gemacht. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich habe Krebs, ist das so ein Eingeständnis dazu, ja, bist selber schuld.
Also denkst du, das ist nach wie vor ein bisschen ein Tabuthema?
Glaube ich schon, ja.
Und was aus deiner Sicht, gibt es da irgendwas, wie man, ja, wir sprechen auch immer wieder über Alzheimer, über Adipositas, was man tun kann, damit man eben, wie gesagt, nicht so reflexartig vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, ui, was habe ich da jetzt angestellt, dass ich das gekriegt habe?
Ich glaube, offen drüber reden. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, offen drüber reden. Und auch, ich meine, ich war damals 36, ich habe nie geraucht, ich habe mich gesund ernährt, ich war sportlich, in meiner Familie gibt es keinen Krebs und trotzdem habe ich es bekommen. Also einfach zu zeigen, man ist nicht selber schuld, es kann passieren. Mein Arzt hat mir gesagt, es gibt, glaube ich, nur 60% der Krebsarten weiß man, wo sie herkommen. Beim Rest ist es immer noch unerforscht. Also da weiß man nicht genau, wie die entstehen. Es gibt verschiedene Theorien, aber keine Beweise. Insofern, ich habe mich dann auch nicht sehr lang mit dieser Frage aufgehalten, warum ich? Das war natürlich am Anfang ein Thema, weil ich mir denke, okay, meine Brüder leben wesentlich ungesünder als ich und die haben nichts und mich trifft's. Wie kann das sein? Aber die Frage bringt einen nicht weiter. Deshalb habe ich das relativ schnell dann auch ad acta gelegt.
Ich muss auch noch einmal zu einem zurückkommen vom Gefühl her, weil es mir auch manchmal so geht, ist, dass man gewisse Gefühle kommen ja in einem hoch. Also du hast gesagt, du hast Netflix geschaut, Haus des Geldes. Was ist, wenn du heute Haus des Geldes
siehst? Das kann ich nicht mehr anschauen.
Okay.
Das kann ich nicht mehr anschauen. Und es ist auch ganz komisch, wenn ich Serien oder Filme schaue und da kommt eine Infusion vor und man sieht diesen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo das so durchtropft, diesen Dosierer, wo man dann so drehen kann, das beamt mich sofort zurück ins Krankenhaus. Also ich habe davor in meinem Leben nie eine Infusion bekommen, nachher auch nicht mehr, aber in diesem halben Jahr hunderte. Und das ist für mich, also diese Infusionsbeutel, das ist für mich wirklich so ein Bild, das katapultiert mich sofort zurück ins Krankenhaus.
Du hast am Anfang auch schon gesagt, viel hat sich geändert durch diese Erfahrung. Beruflich sieht man dich mehr denn je, sage ich jetzt mal. Also deine Reaktion war nicht, beruflich ein bisschen zurückzuschrauben und vielleicht mehr Dinge zu machen, die dir Spaß machen. Du arbeitest ziemlich viel, aber was ist da anders jetzt geworden dabei?
Also erstens arbeite ich viel, weil es mir wahnsinnig Spaß macht. Also ich unterscheide das gar nicht so zwischen Hobby und Arbeit. Mir macht das wirklich eine große Freude, was ich mache. Sowohl das Moderieren im Fernsehen, den Podcast mit der Anneliese Rohrer, das Bücherschreiben. Anders ist, glaube ich, dass ich jetzt deutlich artikuliere, was ich möchte und was ich nicht möchte. Das habe ich vorher nicht gemacht. Früher war ich ein bisschen so fremdgesteuert und habe darauf gewartet, okay, wie finden mich die anderen, finden die mich gut, dann warte ich drauf, dass man mich einlädt, irgendwas zu machen und wenn nicht, dann halt nicht. Und jetzt sage ich, schaut, das kann ich, das bin ich und wenn ihr das wollt, dann mache ich das und mit der Art fahre ich eigentlich ganz gut. Und ich bin auch so froh, weil ich durch diese Krankheit gelernt habe, wie das ist, wenn man plötzlich nicht mehr arbeiten kann. Mhm. Und man raunzt ja so oft, wenn man sagt, boah, jetzt muss ich schon wieder aufstehen und ich habe jetzt viele Jahre Frühdienst gemacht, um 4.30 Uhr aufgestanden. Ich habe kein einziges Mal nach dieser Krankheit gejammert, dass ich in die Arbeit gehe, weil ich einfach weiß, wie es ist, wenn man nicht in die Arbeit gehen kann oder wenn man nicht einfach sich mit Freunden treffen kann. Und deshalb hat das eine völlig neue Qualität für mich bekommen.
Also für dich eigentlich eine sehr lebensbejahende Erfahrung.
Extrem. Also ich habe natürlich, ich sage immer, ich wünsche mir die Zeit nicht zurück, ich möchte es nicht noch einmal machen, aber wenn ich das schon machen musste, dann versuche ich das Beste daraus heraus zu destillieren, also sei es die neue Lebenseinstellung, ich habe auch viele Leute kennengelernt, die ich sonst nicht kennengelernt hätte, mit denen ich mittlerweile gut befreundet bin, also es hat viel Positives auch gebracht.
Und wenn du so einen Satz, ein Bild hättest oder eine Wahrheit hättest, die du Menschen mitgeben würdest aus deiner Erfahrung heraus, was wäre das?
Wahrscheinlich sowas wie, schau trotzdem optimistisch in die Zukunft, egal was ist.
Hoffnung ist halt auch immer so ein Wort, da steckt so viel dahinter und gleichzeitig ist es auch so schwierig, es zu verwenden, gerade wenn man in so einer schwierigen Situation beispielsweise sitzt. Hast du zu dem Begriff Hoffnung oder zum Hoffen jetzt einen anderen Zugang?
Das nicht. Aber wozu ich einen anderen Zugang bekommen habe, ist zu der Frage, wie geht's dir? Das ist ganz lustig, weil das ist eine Frage, die stellt man ja ganz oft jeden Tag.
Die eigentlich so viel bedeuten würde.
Die so viel bedeutet. Und wenn man mal weiß, wie es ist, wenn es einem nicht gut geht, dann weiß man erst, was diese Frage und eine Antwort darauf auch bedeutet. Also insofern, die Frage hat für mich eine völlig neue, ich stelle sie auch ganz selten mittlerweile.
Nur wenn du sie ernst meinst.
Nur wenn ich sie ernst meine. Nur wenn ich Zeit habe.
Ja. Verstehe ich. Ja, lieber Patrick, ich glaube, du machst es auch ganz gern, Fragen zu beantworten.
Es macht mir nichts, ja.
Du hast auch wirklich viel zu erzählen und ich glaube, du kannst damit wirklich ein Mutmacher sein, auch für Menschen, die uns jetzt vielleicht zuhören und die selbst oder in ihrem Umfeld mit so einer Diagnose zu tun haben. Der Mensch kann viel, nicht immer alles, aber ich glaube, dein Zugang einfach auch zu sagen, okay, das mache ich jetzt und da gehe ich durch, ist sicherlich ein sehr...
Pragmatisch.
Ja, gibt aber auch viel Kraft wahrscheinlich.
Hoffentlich.
Ja, toll. Und, ja, wunderbar. Dann bedanken wir uns, dass du dir Zeit genommen hast,
sehr
bei
gerne.
Uns zu Gast zu sein. Und lieber Mario, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, weil wir gehen diese Reise seit einem Jahr gemeinsam. Du veränderst dich beruflich ein bisschen und du verlässt mich jetzt, den Wirkstoffmensch.
Ja, das tut mir auch wahnsinnig weh und leid. Und ich möchte es wirklich sagen, also mir hat das Riesenspaß gemacht. Auch ein ganz großes Dankeschön an dich, wo du mich begleitet hast durch diesen vielen Podcasts. Das war super. Und ja, ich hoffe, ich bin wieder rosa-rote Panther. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
Das ist wunderschön. Ich bedanke mich auch. Ich nehme dich beim Wort und wir haben jetzt noch Mythen und Fakten zu klären.
Das machen wir. Danke.
Danke euch. Was man auch oft hört, Mario, ist, Pharmaunternehmen forschen nur an profitablen Krankheiten.
Ja, wenn es so einfach wäre, wäre das schön. Aber Das ist es halt leider nicht. Also wir selbst, und ich kann da ein bisschen natürlich auch aus unserer Sicht als Firma Lilly plaudern, wir haben oft in Erkrankungen 30 Jahre geforscht und es ist nichts dabei rausgekommen. Also erst unlängst im Alzheimer hat es ganz, ganz lang gedauert, bis man da einen Schritt weitergekommen ist. Und das ist bei vielen Erkrankungen so. Und wenn wir uns auch Studien anschauen von Hunderten, Tausenden Medikamenten oder Wirkstoffen, wären ja nur ganz wenige etwas. Also es ist ja oft gar nicht, wenn man beginnt, vorhergesagt, wo das Ganze enden wird. Kommt ein Medikament am Ende raus oder ist es nur ein Riesenmisserfolg? Also wie gesagt, ich kann Thema Alzheimer, das sind viele, viele Milliarden, die wir da in den Sand gesetzt haben. Also so gesehen ist das wirklich ein Mythos. Man schaut natürlich, was sind die großen Themen, wo sind die großen Krankheiten, die die Gesellschaft auch fordern, die demografisch auch vielleicht für uns als Gesellschaft ein Problem aufwerfen können. Dort schaut man natürlich hin, dort hat man Hoffnung, dass man was auf den Markt bringen kann. Aber dass so einfach ist, dass man sagt, das mache ich jetzt, weil da kann ich am meisten Geld verdienen, so ist es leider nicht.
Das glaube ich dir alles, aber jetzt mal ganz ehrlich, konzentriert sich nicht vielleicht auch die Forschung trotzdem auf, vor allem auf diese Krankheiten, wo man dann wirklich viel verdienen kann?
Ja, ich glaube, wir kommen dann wieder in diesen Bereich rein, Preis, Wert eines Medikaments, also so Beispiele über die letzten Jahrzehnte, die ich miterlebt habe. Ich kann mich erinnern, wie HIV ganz stark war, sind alle Pharmafirmen in dem Bereich gegangen, weil halt dort der Need am größten war und weil dort wichtig war, dass man schnell was auf den Markt bringt. Wir haben es unlängst gesehen vor einigen Jahren mit Covid, wie wichtig es war, dass sich dann die pharmazeutische Industrie auf das fokussiert hat. Hat man damit Geld verdienen können? Zweifelsohne. Hat man damit aber auch natürlich die Wirtschaft, das gesellschaftliche Leben verändert mit einer Lösung, die man gebracht hat? Ja, das hat man. Also ich glaube, das ist nichts Widersprüchliches. Das ist, glaube ich, auch Teil unseres Geschäftsmodells, dass wir etwas auf den Markt bringen, das einen Wert hat. Aber, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn es keinen Wert hat, das heißt, wenn es kein Erfolg ist, dann kann man damit auch kein Geschäft machen.
Wie immer bei Mythen lohnt es, ein bisschen genauer hinter die Kulissen zu schauen. Jede Medizin hat eine Geschichte. Und heute haben wir wieder eine davon gehört. Eine Geschichte von Mut, von Hoffnung. Das war Wirkstoffmensch, der Podcast von Lilly. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch diese Folge berührt hat, folgt uns gerne und empfehlt uns weiter, denn geteilte Geschichten wirken am stärksten. Gerne schreibt uns auch an presse-austria@lilly.com. Wir freuen uns auf den Austausch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder bei Wirkstoffmensch. Bis dahin, passen Sie gut auf sich und andere auf.